Und in der schauen wir auf die Themen, die heute wichtig werden. Meine Kollegin Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion und ich. Und interessant wird es heute unter anderem in Berlin, wo Außenminister Heiko Maas versucht, die Beziehungen mit lateinamerikanischen Ländern auf Vordermann zu bringen. Außerdem gibt es neue Geldscheine und natürlich tut sich auch in Sachen EU einiges. Die Wahlen sind vorbei und jetzt geht es darum, wer die EU-Kommission in Zukunft anführen wird. Darüber wird heute auf einem Sondergipfel beraten. Frau Zuber, wie schwierig wird die Suche nach einem Kommissionspräsidenten oder einer Kommissionspräsidentin denn diesmal?
Es wird tatsächlich ziemlich kompliziert. Das Prozedere funktioniert ja so, die Staats- und Regierungschefs schlagen einen Kandidaten, eine Kandidatin vor, unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses, so heißt es in den Verträgen. Und dieser Kandidat muss dann von der Mehrheit des Europaparlaments gewählt werden. Allerdings gibt es im Parlament keine klaren Mehrheiten. Das Wahlergebnis war alles andere als eindeutig. Das heißt, um Spitzenposten besetzen zu können, brauchen alle Fraktionen Partner. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt zwar mehrere Spitzenkandidaten. Franz Timmermans für die Sozialdemokraten, Manfred Weber für die EVP und Hoffnungen macht sich auch die liberale Margarete Vestager. Aber auch über dieses Prinzip Spitzenkandidaten an sich gibt es Diskussionen. Da kommt zum Beispiel Gegenwind aus Frankreich. Präsident Macron ist gegen dieses Modell, dass nur ein Spitzenkandidat Kommissionschef werden kann. Ist vor allem auch gegen den EVP-Kandidaten, gegen Manfred Weber, weil er ihn für zu unerfahren hält. Und Macron will, dass die Staats- und Regierungschefs freie Hand haben bei der Auswahl und auch andere Namen ins Spiel bringen können. Anders ist es bei den Fraktionen im Parlament, bei den meisten Fraktionen. Die stehen hinter diesem Spitzenkandidatenkonzept, weil sie dadurch mehr Demokratie und Transparenz gewährleistet sehen. Das heißt, nicht nur im Parlament wird eine Einigung absehbar schwierig, sondern auch unter den Staats- und Regierungschefs.
Aber gibt es jemanden, der die besten Chancen hat, so einen Favoriten oder eine Favoritin?
Das ist jetzt auch aktuell nach den Wahlen schwer zu sagen. Manfred Webers EVP hat zwar die meisten Sitze im Parlament, aber Weber selbst ist angeschlagen, weil er in Deutschland kein gutes Ergebnis bekommen hat. Franz Timmermans hat dagegen in den Niederlanden gut abgeschnitten, aber seine Parteiengruppe hat im Parlament noch mehr Sitze verloren als die EVP. Einige Beobachter sagen, dass Margarete Vestager deshalb möglicherweise die lachende Dritte sein könnte, aber es ist im Moment noch schwierig zu sehen, wo da die gemeinsame Linie sein könnte.
Gibt es sowas wie einen Zeitplan, also wann genau der neue Präsident, die neue Präsidentin verkündet werden soll?
Also es soll zumindest so sein, dass bis zum EU-Gipfel Ende Juni ein Personalvorschlag vorliegt, das dann im Juli gewählt werden kann. Allerdings kann sich das Ganze auch tatsächlich noch hinziehen. Nach der Europawahl 2014 waren drei Gipfel notwendig. 3 Monate hat es gedauert. Die Frage ist, ob heute eben schon die entscheidenden Weichen gestellt werden können. Sie haben es eben angedeutet. Erstmal treffen sich heute Vormittag die Fraktionschefs, um möglichst eine gemeinsame Position zu verabreden. Da wird man sehen, ob sie sich wirklich einig werden, ob es tatsächlich bei diesen Mehrheitsverhältnissen im Parlament möglich ist, einen Spitzenkandidaten durchzusetzen und das dann eben auch den Staats- und Regierungschefs für den Abend mit an die Hand zu geben. Denn die treffen sich, wie gesagt, heute Abend zu einer Debatte. Sie treffen sich zu einem Sondergipfel in Brüssel. Korrespondenten berichten, dass die Staats- und Regierungschefs davor haben, keine konkreten Namen zu nennen, sondern dass sie EU-Ratspräsident Tusk beauftragen, in Absprache dann mit den Fraktions- und Parteivorsitzenden sozusagen ein Paket zu schnüren mit Kommissionspräsident, mit Ratspräsident und mit Außenbeauftragtem, denn auch diese Posten müssen neu besetzt werden.
Das passiert also heute in Brüssel. Es lohnt sich aber auch ein Blick nach Berlin. Da findet heute die Lateinamerika- und Karibik-Konferenz statt. Heiko Maas empfängt 20 Außenminister aus den Regionen. Wieso lohnt sich ein Blick auf diese Konferenz?
Also bis jetzt gab es, muss man sagen, nur wenige Bemühungen der Bundesregierung um die Länder in diesen Regionen. Jetzt hat Außenminister Maas das Ziel ausgegeben, die Beziehungen auf eine neue Ebene zu heben. War vor gut einem Monat auch in Lateinamerika. Schon damals hat er gesagt, Lateinamerika sei aus dem Blick geraten. Bis jetzt lag der Schwerpunkt der deutschen Außenpolitik eher auf Nordamerika, auf Asien, aber auch auf Afrika. Und das soll, sagt Maas, in Zukunft anders werden.
Und um was geht es da konkret? Also um welche potenziellen Zusammenarbeiten?
Im Prinzip geht es um 3 Bereiche. Zum einen sollen die Wirtschaftsbeziehungen ausgebaut werden. Bis jetzt ist es so, dass der Handel mit diesen Ländern nur 2,6% des deutschen Handelsvolumens ausmacht. Und Deutschland guckt da auch ganz klar mit einem Seitenblick nach China. Das baut nämlich gerade ganz massiv seinen Handel mit Lateinamerika aus, weil es quasi die Lücke füllt, die die USA hinterlassen haben, die immer weniger Interesse an Lateinamerika haben. Dann geht es zweitens um politische Zusammenarbeit. Maas will Verbündete suchen, um gegen Populismus und Nationalismus zu kämpfen Und es geht auch darum, die Gewalt in diesen Ländern einzudämmen. 8% der Weltbevölkerung leben dort, aber 1/3 aller Tötungsdelikte werden dort verübt.
Über den Machtkampf in Venezuela haben wir auch viel berichtet. Spielt der dann auch eine Rolle bei dieser Konferenz?
Also wenn, dann nur indirekt, denn Venezuela selbst ist tatsächlich als einziges Land in dieser Region nicht eingeladen.
Ah, okay. Dann zum Schluss noch ein ganz anderes Thema. Eins, das für mich so gar keine Rolle spielt, aber vielleicht interessiert es eher Sie, wenn Sie öfter mal große Geldscheine im Geldbeutel haben. Ab heute kommen neue, überarbeitete Versionen der 100-Euro- und 200-Euro-Scheine in Umlauf. Was wurde denn verändert an diesen Scheinen?
Sie sollen schwerer zu fälschen sein. Es gibt jetzt ein sogenanntes Satellitenhologramm. Das ist auf der Vorderseite rechts oben. Das heißt, wenn man die Scheine bewegt, dann sieht es so aus, als ob 2-Euro-Symbole um die 100er oder 200er Ziffer kreisen. Mhm. Und dann ist neu die Smaragdzahl. Die ist auf der Vorderseite unten. Die Zahl zeigt beim Kippen ein Euro-Symbol. Und es gibt ja schon länger neue 5er, 10er, 20er und 50er Scheine. Und jetzt mit diesen 100ern und 200ern ist die neue Generation der Scheine sozusagen komplett.
Klingt jedenfalls sehr schick. Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion war das. Vielen Dank für die Infos.